Danke, Jesus, dass du der Gott von den Wunder bist. Und wir lesen deine krassen Wunder, wie du Wasser in Wein verwandelt hast, wie du Tote auferweckt hast, wie Blinde wieder gesehen haben. Wie der Mann, der 38 Jahre, der an diesem Teich vegetiert hat, geheilt ist worden. Wie die Frau, die 12 Jahre Blutfluss hatte, die einmal angelenkt hat und total befreit war. Jesus, du hast gesagt, ich bin der Gleiche. Gestern, heute und ja auch in Ewigkeit. Heute hier, am 5. Dezember 2025, du hast nicht an Kraft und Qualität abgenommen, sondern du bist der Gleiche. Und die alten Geschichten sind nicht einfach schöne alte Geschichten, sondern sie sind Realität, weil du der Gleiche bist. Danke viel, viel mal. Und was so gleich ist geblieben ist, dass du dort bist, wo man dich einlädt. Und dass du es liebst, mit Menschen unterwegs zu sein, nicht wegen ihrer Stärke, sondern weil sie immer wieder vertrauen, dass du trotz all unserer Schwachheit mächtig bist. Merci viel, viel mal. Amen. Ja, letztes Mal durfte ich über das Thema reden. Gott mit uns, Immanuel. Er ist mit uns. Es war sein Name, als er angekündigt wurde im Alten Testament. Jesus, als er auf die Welt kam. Und wenn wir das verinnerlichen, wer der Gott ist, der mit uns ist, dann macht es etwas mit unserem Leben. Dann macht es etwas mit unserem Alltag, weil wir wissen, wir sind unzertrennbar von ihm. Der Gott, der Allmächtige, er ist mit uns. Und heute würde ich gerne einen nächsten Punkt mit euch anschauen. Wie können wir denn, wenn er mit uns ist, wie können wir denn unseren Fokus auf ihn behalten? So entscheidend. Und es ist eine Predigt oder eine Botschaft, die angefangen hat in der Herbstferien, wo ich auf einmal einen Text wieder gelesen habe und gemerkt habe, dass er etwas an zu bewegen. Ich habe schon mal einmal durfte über das Thema predigen und habe einfach gemerkt, ich möchte das heute Abend bringen, weil wir glauben, es passt wie zusammen mit dem letzten Thema. Wenn wir Gott dürfen wissen, wo kraftvoll mit uns unterwegs ist und wir lernen, auf ihn zu schauen und nicht aufhören, auf ihn zu schauen, dann sind wir sturmsicher. Dann mögen wohl Berge weichen und Hügel zusammenbrechen wie das Platten. Was ja dramatisch ist, dass es passiert in unserer Mitte. Aber wir wissen, der Gott ist unzerstörbar in meinem Leben. Und das ist die Sehnsucht, die er uns geben will. Stell dir mal vor, du hast im Sinn, Betty Bossi zu schauen, im Kino. Ich habe nochmal den Trailer gesehen und dachte, ja, warum nicht? Könnte man ja mal noch schauen. Jetzt hockelst du da, und hast du einfach einen gemütlichen Abend machen wollen. Und einer hockt links und einer rechts von dir. Und auf einmal merkst du während diesem gemütlichen Abend, dass der links eigentlich eine Sehnsucht hat, nämlich die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und der rechts dummerweise auch. Und jetzt fängt die an, versuchen, um dein Leben zu kämpfen. Sie fangen irgendwo die mit Aufmerksamkeit, irgendwo. Und du hast eigentlich gar nichts abnormales wollen, hast einfach einen gemütlichen Abend wollen. Hast einfach so das Leben mal wollen geniessen. Und so gibt es ganz viele Menschen. Sie versuchen, das Leben zu geniessen, einfach, ja, jetzt sind wir mal auf dieser Welt, jetzt schauen wir mal, was passiert, jetzt ist der gute Winter, du hast einen Magic Pass und was auch immer alles für Möglichkeiten. Da willst du nur das Leben geniessen. Da willst du nur mal irgendwie etwas. Und dann merkst du auf einmal in deinem Leben, es gibt mehr, als dass wir echt das Leben geniessen können, sondern es gibt einen Kampf um dein Leben. Um die Aufmerksamkeit um dein Leben. Und dann versuchen zwei, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und es gibt einen spannenden Vers, den der Petrus predigt hat in seiner
zweiten grossen Predigt, die er hatte, in Apostelgeschichte 3, nachdem dass der Heilige Geist ist gekommen, hat es ganz viele Veränderungen in den Menschen. Und dann hat er eine Situation gehabt, wo er einen lahmen Mann hat erleben, wie der geheilt ist worden. Er hat ihm gesagt, stang auf und du bist geheilt. Und der Typ ist aufgejumpt, du bist geheilt worden. Und es hat einen guten Moment gegeben, dort, dass der Petrus hat angefangen zu predigen. Und er bringt er einen Satz, der mich täuscht berührt. Wo das auch zeigt, hey, es ist ein Kampf in unserem Leben. Da versuchen zwei die Aufmerksamkeit von deinem Leben zu gewinnen. Die Bibel beschreibt sie, der eine beschreibt als der Vater von Logi und der andere beschreibt die Bibel als der Vater vom Licht. Und zwei versuchen im ganz normalen Alltag, die zu gewinnen für sich. Und dann schreibt der Petrus in der Apostelgeschichte 3,19, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit ihr die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Er sagt, hey, liebe Leute, die jetzt sagen, die Tempo sind geströmt und der Mittel lebt, wie da der Lahm wieder aufgejumpt ist. Und er erklärt ihnen, warum das jetzt der geheilt ist worden. Sagt er, hey, im Fall, es sind zwei da, die versuchen, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Und er sagt, es gibt eine ganz lebenswichtige Entscheidung. Kehr dich zur richtigen Zeit, zur richtigen Person. Und Jesus ist einer von diesen zwei. Er ist der, der das Licht gebracht hat. Und hier sagt der Petrus, wendet euch ihm zu. Er sagt nicht einfach, ja, chill nicht weiter, schön, dass du weißt, dass es nicht gibt. Sondern er sagt, hey, es braucht ein ganz bewusstes Umwenden. Es reicht nicht einfach in Neutralitätszone vor allgemeinen Schweizer Feelings, bleiben stehen und sagen, wir sind neutral. Hey, stimmt, es gibt noch schon krass, es gibt Licht und Finsternis, es gibt Böses und Gutes. Sondern Gott sagt, hey, es braucht eine Entscheidung. Und gell, und manchmal ist ja der Moment von Entscheidung schon ein Prozess. Und wir beschreiben oft den Prozess, wie wir Mann und Frau sich kennen. Es ist jetzt gerade 40 Jahre her, in diesem Monat, 40 Jahre, muss ich das mal geben, wo meine Frau und ich zusammenkommen. Vor 40 Jahren, zu grossen Städten, irgendwo, hat es den Moment gegeben und dann haben wir wie unsere Beziehung gestartet. Heute hat man noch einen Vorlauf. Heute datet man, bevor man Beziehung startet. Das haben wir noch nicht gewusst, zu grossen Städten. Das war dann noch nicht der Fall gewesen. Dann hat man einfach irgendwie das kurz abgecheckt und gesagt, bumm, wir starten jetzt. Okay, und damit sind vielleicht auch die Menschen in ihrer Art, wie sie zu Entscheidungen sind, vielleicht auch schneller gewesen als zur heutigen Zeit, wo man vieles davon verprüfen darf. Aber die Bibel redet echt davon, es gibt Situationen, wo wir von an zu merken, hey, in unserem Leben sind zwei Stimmen. Ich habe eine Freundin erlebt, die ist in die Stadt gegangen, hat einer Verkäuferin gesagt, hey, ich glaube, ich muss dir sagen, dass Gott dich liebt. Und ich gehe fast aus den Federn und sagt, ich habe mich heute Morgen habe ich ins Universum geschrien, wenn es da einen gibt, ich merke einen Kampf um mein Leben, wenn es da einen gibt, dann soll sich der zeigen. Es war der Moment, wo sich die Frau zu dem Gott gewendet hat. Und jetzt, ein paar Wochen später, hat sie sie wieder gesehen und sie sagt, mein Leben ist total anders geworden. Wenn der Gott in ein Leben kommt, dann fängt sich völlig, also alles sich fängt zu verändern. Aber eben, es gibt so wie eine verschiedene Schritte. Du fängst an zu daten, ja, du kannst es mal bringen, du fängst an zu daten, und du fängst an, jemanden lernen kennen. Und vielleicht bist du da und sagst, bist mitgenommen worden in den Abend und sagst, hey, der Jesus, der Gott, ich fange an, so auszutesten, wer ist der wirklich? Es gibt dann einen nächsten Schritt, wo du eine Beziehung klar machst. Und dann gibt es einen dritten Schritt, wo du dann heiratest. Und dann gibt es noch einen vierten Schritt, wo das Heiraten dazu führt, dass aus einer Liebesbeziehung eine Familie entsteht. Und so ist es ehrlich in Beziehung zu Gott. Wir leben, wir dürfen ihn austesten, wir dürfen überlegen, was will da, wie ist er, wie viele sind am Daten, kommen eben vielleicht so an einen Ort her, wie ein Stand-up, irgendeinen Gottesdienst und ich spüre im Moment eine größere Sehnsucht, dass ganz viele Leute anfangen daten. Ich spüre speziell bei Gen Z, einer jungen Generation, dass irgendwo eine Sehnsucht da ist, hey, ich brauche Halt, ich brauche Und es könnte sein, dass es der ist, der die Christen so porträtieren, nämlich der Jesus. Und sie fangen an, mit dem Jesus einfach das Dating machen. Aber es braucht, wenn du das Leben lang datest und nie entscheidest zu einer Hinwendung, das ist das Problem. Dann kannst du zwar sagen, ja, irgendjemand in meinem Umfeld, der findet mich auch noch gut. Und ich lebe jetzt schon seit Jahren am Daten. Aber es braucht den Moment, wo du sagst, ich wende mich um. Ich starte die Beziehung. Und dann brauchst du einen Schritt, kannst du genau in vier bringen, Joel. Und dann brauchst du einen Schritt, wo du sagst, und jetzt heirate ich. Der Moment des Heiraten ist wieder der Moment, wo du sagst, no way back. Ich habe mich für dich entschieden. Die Bibel redet davon, dass das Heiraten Taufe ist. Das ist der Moment, wo du sagst, ich gebe alles in die Beziehung. Und dann gibt es den Moment, wo aus dem heraus ein Wachstum entsteht, wo du wieder neue Menschen darfst in die Beziehung mit Jesus hineinbringen. Und so dürfen wir fröhlich unterwegs sein, aber der Punkt ist, und wir dürfen dann erleben, Gott ist mit uns. Aber jetzt ist ja die grosse Frage vom heutigen Abend, ja, wie können wir denn mit dem Gott bleiben in dieser konstanten Liebesbeziehung? Es gibt einen Text in Offenbarung 2, den ich gerne mit euch lesen würde. Dort beschreibt die Bibel eine Beziehung zwischen der Kirche und Jesus und beschreibt eigentlich, das ist noch eine recht stabile Geschichte war. Das heisst, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Könnte Gott auch zu dir persönlich sagen? Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich habe den Gott schon lernen kennen. Ich bin nicht nur am Daten, ich habe die Beziehung geklärt. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein. Und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Ist doch mal ein cooles Fazit. Also wenn das jetzt so in meinem Leben würdest du da, so, hey, du bist wirklich unterwegs mit dem Gott, du hast die Beziehung geklärt, du versuchst fokussiert auf ihn zu leben, dann denke ich, wow, ist jetzt schon mal, also du Ausdauer hast gehabt, mal, du bist konstant mit ihm unterwegs. Und dann kommt der Schocker. Der nächste Vers heißt es, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Die Bibel redet nicht nur davon, dass die Beziehung zu Jesus zu einer klaren Entscheidung und zu einer klaren Hingabe führen soll, sondern sie redet davon, dass die Qualität, die unsere Beziehung gerade speziell am Anfang so ernährt hat, dass diese Qualität das neue Normal soll sein. Dass es nicht einfach so eine Anfangseuphorie ist, und sagt, wow, jetzt bin ich mit dem Gott unterwegs. So wie zwischen Mann und Frau, und sagt, wow, jetzt habe ich meine Traumfrau gefunden. Und dann ist es ja immer so. Wenn jemand irgendwo in einer neuen Beziehung oder in einer Beziehung steht, du kannst irgendwie vom Skifahren reden und der fährt an zu schnurren von seiner Freundin. Und denkst, hey, du bist irgendwo auf den Punkt, du hast, weil du einfach begeistert bist. Und jetzt redet die Bibel davon und sagt, hey, damit du die Nähe von mir konstant kannst erleben, braucht es eine gegenseitige Qualität. Es braucht eine Liebe zwischen uns zwei, sagt Jesus. Und fahrt dann weiter und sagt, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Sagt er zu der Kirche in Ephesus. Aber sagt er auch zu mir und zu dir. Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wir leben in einer krassen Zeit. In einer Zeit, wo ganz viele daten mit Jesus. Wo mich begeistert. Aber wir leben auch in einer Zeit, wie es Jesus beschrieben hat, in Matthäus 24, wo viele, die schon lange datet haben mit Jesus, schon lange eine Beziehung gegangen mit Jesus, schon lange verheiratet waren mit Jesus, schon lange Familie gegründet haben mit Jesus, wo Menschen auf einmal ihre Liebe verlieren. In Matthäus 24 sagt es, am Schluss der Tage werden die meisten die Liebe verlieren. Aber Gott will mit uns eine Liebesbeziehung. Wenn nämlich Jesus ist gefragt worden, was ist eigentlich das Wichtigste? Sagt er in Matthäus 22, das Wichtigste ist, dass ihr mich von ganzem Herzen liebt. Mit allem, was du bist. Und dass die Liebe nicht nur eine Anfangseuphorie ist, sondern eine Konstante ist. Und wenn die Liebe unser Leben prägt, dann gehen so immer wieder die Augen auf. Er ist da, er ist da, er ist da. Und dann wird unser Leben einen sichtbaren Ausfluss haben. Jetzt kannst du dir denken, ja, aber hey, warum ist denn der Gott so veranlagt? Also jetzt sagt der Gott, ist der nicht ein bisschen narzisstisch veranlagt? Jetzt sagt der Gott, wir sollen ihn lieben. Also, hey, sorry. Also wenn jetzt meine Kinder würde sagen, hey, dann müsst ihr mich lieben, würde die sagen, ja, aber also, das ist jetzt eine komische Ausgangslage. Ich habe mir über dem nachgedacht. Ob ich zum Schluss komme, es ist die schönste Ausgangslage. Weißt du, wenn der Gott hat gesagt, du musst Stärke zeigen, dann wären nicht alle gleich stark. Du musst Willen an den Tag legen, wären nicht alle gleich willensstark. Du musst so viele Stunden erfüllen, wo du irgendwelche soziale Aktivität erfüllst. Nicht alle die gleiche Ausgangslage. Aber Gott macht es anders. Ist der einzige, der wahre, lebendige Gott, sagt, ich will, dass ihr mich gerne habt. Weil es etwas ist, das wir nicht erarbeiten müssen, sondern etwas ist, das er uns schenken muss, wo wir beschenkt werden. Weißt du, im 1. Johannes 4,19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir heute Abend darüber legen, wie können wir Gott fokussiert leben? Und wie können wir in dieser Liebe zu ihm nicht nur in einer Anfangseuphorie oder nur in einem punktuellen Momentum drinnen bleiben, sondern konsequent. Dann ist die Ausgangslage nicht, wir müssen uns in die Füße klemmen und uns anstrengen, den Gott zu lieben, sondern er fasst immer dort an, dass ich mich mit dem auseinandersetze, wie er mich denn eigentlich gerne hat. Und weißt du, der Gott, der Vater von aller Vaterschaft, ist ein Gott, der ein Potenzial von Liebe für uns in sich trägt, wie wir das mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben können. Wo wir Menschen uns entschieden haben, von Gott wegzulaufen, hat er alles daran gesetzt, um wieder in unsere Nähe zu kommen. Wir lesen vom Volk Israel, das eine ganz schwere Zeit durch eine Wüste musste laufen. Gott hat extra der Mose, der Leiter von diesem Volk, auf einen Berg gerufen, um ihm eigentlich etwas zu sagen. Nämlich, hey, ich will mit euch zusammen sein. Ich habe euch so gern. Und er drückt es aus, indem er Mose einen Bauplan gibt von einem Zelt. Und sagt, baut ein Zelt in eurer Mitte auf, weil ich eine Sehnsucht habe, ich will mit euch sein. Und ich soll mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist die Sehnsucht von Gott. Gott hat uns Menschen so gern, dass er sagt, hey, der Geschmack von Menschen kickt mich. Vielleicht kriegt die in ein Parfüm, das dich in Bewegung setzt. Oder ein Geruch von einem wunderbaren Antergott. Oder von Pommes frites. Oder was auch so immer. Das setzt die Bewegung. Ich weiss, was Gott in Bewegung setzt. Der Geruch von Menschen setzt ihn in Bewegung. Und er sagt, ich will so nach bei euch sein. Ich habe eine Sehnsucht. Und dann gibt er dem Mose einen Bauplan und sagt, bis so gut, machen wir ein Zelt unter euch, damit ihr jeden Tag seht, dass ich bei euch bin. Stell dir mal vor. Und der Gott war ja schon sichtbar bei ihnen. Er hatte ja eine Wolkensäule und eine Feuersäule gehabt. Über das haben wir letztes Mal geredet. Die haben sie schon immer gesehen. Aber Gott hat gesagt, das lernt man noch nicht. Ich werde noch intensiver euch zeigen. Ich werde ein Zelt. Und jetzt ehrlich hier. Ein Zelt. Nein, das gibt mir einen. Ich meine, wer geht schon in ein Zelt? Also, ich meine, das Trümmeligste, was du geben kannst, so in ein Zelt hineinschnacken. Und dann bist du dort in einem. Was ist das Zelt? Was gibt dir das Zelt für einen Schutz? Es ist nur ein Sichtschutz. Du schmeckst jeden Furz von draussen. Du, alles, du hörst alles. Es ist nicht einmal ein Schallschutz, nichts. Es ist nur ein Sichtschutz. Du hast jede Temperaturschwankung. Du kannst nicht sagen, es geht nicht zu Zelt, es ist schön warm. Oder schön kalt. Nein, überhaupt nicht. Es ist genau gleich wie draussen. Und du schnackst am Morgen zu diesem Zelt aus, in das Trümmelige. Stell dir mal vor. Und Gott wählt sich. Ich meine, er hat sich einen Palast machen können. Er hat gesagt, weißt du, sie machen mir selber einen Palast auf dem Hocker oben. Und jedes Mal, wenn ihr dann auf dem Hocker vorbeilaufen, seht ihr mehr, wie ich da. Und er sagt, ich komme mit euch. Und ein Zelt ist mobil. Versteht, das heißt, sie jedes Mal dürfen zusammenkrauten, oder also nicht krauten, natürlich schön fein, und das Zeug zusammenpacken, und wenn die Feuersäule sich bewegt, hat sie das Zelt mitgenommen, als Zeichen, ich bin immer mit euch, weil ich euch so liebe. Und später hat er in Silo, die Stiftshütte, als sie im verheißenen Land waren, hat er in Silo schlussendlich die Stiftshütte aufgebaut. Und Silo, ich liebe den Ort, wenn wir auf Israel-Reise sind, gehen wir ab und zu dort vorbei. Silo ist ein Ort, das musst du dir vorstellen, es ist wie ein Hochplateau. Und dann hat es links und rechts, das Foto sieht man nicht ganz so gut, links und rechts ist wie ein Amphitheater, ein natürliches. Und was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, liebe Israeliten, ich will, dass ihr dreimal im Jahr alle dort herkommen. Das Familienfest. Weil wir euch gerne haben. Und die Stiftshütte war dort in der Mitte gewesen. Wir haben es gefunden, wir haben ganz viele zerschlagene Becher gefunden. Das ist, weil sie dort geopfert haben, sind die Becher zerschlagen. Ich weiß genau, wo das war. Und die Menschen waren wie ein Amphitheater um ihn herum. Das ist unser Gott. Er sucht die Nähe zu uns. Er ist bereit, sich in ein Zelt zu manövrieren. Er ist bereit, Staub auf sich zu nehmen. Er ist bereit, mobil zu sein, damit er mit uns sein kann. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat dich brutal gern. Er hat dich so etwas von gern. Und er dokumentiert es in einer kraftvollen Art durch seinen Sohn Jesus Christus, wo wir jetzt wieder feiern, dass er auf die Welt ist gekommen. Und Johannes 1,14 heißt, er, der das Wort ist, das ist Jesus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Warum? Und er lebte unter uns. Er hat gesagt, ich will gerne zu den Menschen. Ich will gerne in die Nähe. Mit euch. Und was haben wir Menschen gemacht? Das heißt in den Versen vorher. Er ist in das gekommen, was er gemacht hat und wir ihn abgelehnt. Ich habe mein Pöntchen wieder gepackt und gesagt, jetzt hat er es gehabt. Aber der Jesus lässt sich nicht abschütteln, lebt 30 Jahre unter uns, während wir ihn inkonsequent abgelehnt haben, eigentlich als Menschen. Es hat ein paar wenige gegeben, die ihn angenommen haben. Aber er kam in das Seine und in seinen Namen ihn nicht an, heisst es. Aber er ist geblieben. Es gibt nur einen Grund. Weil er es gerne nicht. Und dann verratet er im Johannes 14, sagt er, und Menschen, die mit mir auf einer Beziehung leben, die nicht nur daten, sondern sich zu mir umkehren, heisst dort, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Er hat uns so gern, dass er Wohnung in meinem Leben hat genommen. Wenn einer darf verlangen, dass ich ihn liebe, ist er, weil er mich zuerst geliebt hat. Und am Schluss, im letzten Kapitel von Offenbarung, heisst es in Offenbarung 21,3, was seine Zukunftsvision ist. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Dieser Gott ist nicht ein Gott von leeren Worten, sondern seine Liebe ist sichtbar geworden. Jesus sagt mal, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für andere. Und das hat Jesus gemacht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es fängt nicht mit uns an, sondern er ist der, der liebt. Und meine Frage an mich, wenn wir vorher die konfrontativen Worte gelesen auf Offenbarung, wie kann ich denn fokussiert und in Liebe bleiben mit dem Gott? Es hat mal ein Journalist, Dave Brooks, gesagt, wenn man sich in jemanden verliebt, ist es entscheidend, eine Verhaltensstruktur für Momente aufzubauen, in denen die Liebe ins Wanken gerät. Wenn die Bibel davor hat, dass eine Zeit wird kommen, wo das, was Gott uns als Grundlage gegeben hat, in Frage gestellt wird. Und dass in dieser Zeit ein Merkmal wird passieren, dass in ganz vielen die Liebe wird erkalten. Dann spüren wir, da ist ein Kampf. Da wollen zwei wieder unsere Aufmerksamkeit. Da will der Jesus sagen, spürst du nicht, was ich für einen Preis zahlt für dich? Spürst du nicht, wie leidenschaftlich das ich bin für dich? Ich wünsche mir deine Liebe. Und wenn es um die Struktur geht, habe ich versucht, einfach vier Punkte mit euch zu teilen und zum Schluss. Wie können wir da so eine Struktur haben? Das klingt so technisch. Und gleich ist es, glaube ich, wichtig zu überlegen, wie können wir denn die Liebe pflegen? Weil das ist das, was uns dreht. Der erste Punkt ist räumliche Nähe. Jetzt haben wir vorhin gelesen, dass Jesus hat Wohnung noch in mir. Wenn ich mit ihm zusammen sein will, damit die Liebe immer wieder neu entfacht, heisst es, ich darf zur Ruhe kommen. Bei ihm. Räumliche Nähe zwischen Mann und Frau bedeutet nicht einfach im gleichen Raum irgendwie für sich absorbierend. Jeder macht irgendwas sein Zeug, ich lese eine Zeitung und meine Frau macht sonst irgendetwas. Sondern räumliche Nähe sucht, ich suche eine Begegnung. Ich bin letzten Sonntag, ich war Leiter mit einem Freund zusammen, der das inszeniert hat, von Freundschaft mit Gott Tagen. Einfach, um die Liebe wieder zu erneuern. Und ich bin dort in die Freundschaft mit Gott Geschichte gekommen. Ich habe noch vorher gesehen, dass IB ja 4-4 gespielt gegen Servet und Thun Tummer, wie es 2-1 verloren hat. Und er denkt, ey ja, das nimmt mich dann auf Wunder, wie die Matches waren. Das war die Zusammenfassung, die schauen ich dann an. Und das ist ja nichts Schlimmes. Aber dann komme ich dort her und er ist darum gegangen, ganz bewusst die räumliche Nähe mit Jesus zu pflegen. Und ich spüre während der Zeit, als ich dort reinkomme, hat der Kampf angefangen. Und zwar der Kampf, gebe ich jetzt mein Handy ab oder nicht? Nein, es gibt es sicher nicht ab. Also so religiös drauf bin ich jetzt also auch nicht. Da sind wir jetzt nicht noch die zwei Schubmärchen. Also ist das jetzt völlig, das ist jetzt, da hat Jesus ja auch Freude. Also auf jeden Fall, das glaube ich, er ist sehr lebensbejahend. Er ist ja nicht ein Stierentyp, er ist nicht irgendwie bitter, der dauernd irgendwo alles Lebensfreude. Nein, er ist gekommen für Leben und Freude. Ich dachte, ja, also so ein Theater, jetzt, die Gedanken da, das Handy zu wollen. Nein. Also nachher mache ich es auf jeden Fall. Aber auch das wollte ich noch schauen. Das habe ich mir gesagt, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und wir haben auch Gott angebetet und in meinem Kopf war es, eine räumliche Nähe. Ja, ich bin da, Jesus. Wir haben es mega gut zusammen. Ja, genau. Und er hat gesagt, aber hey, ich will deine Aufmerksamkeit. Ich sagte, ja, die hast du ja. Also. Könnte es denn nicht sein, dass das die zwei Matchberichte jetzt einfach für mich abgibst? Ich dachte, das ist so religiös. Also, so kommst du ja auch nicht zum Ziel. Oder? Also, aber es war ein Kampf vor etwa einer halben Stunde. Es ist peinlich, das zu sagen. Nach einer halben Stunde dachte ich, ja, alles an mir an. Dann stellen wir doch das Handy ab. Schießt mich zwar jetzt richtig an, aber ich muss noch etwas sagen. Die folgenden 48 Stunden waren für mich so entscheidend. In meiner Liebe zu Jesus. Es hat räumliche Nähe gebraucht. Nicht nur, wir sind im gleichen Raum, ich weiss, er ist da, Jesus, check. Sondern Aufmerksamkeit in räumlicher Nähe. Gott hat nicht das Problem mit den Fußballzusammenfassungen. Und hat auch nicht das grundrechtliche Problem mit dem Handy. Aber er sehnt sich nach räumlicher Nähe. Aufmerksamkeit. Ein zweiter Punkt. Ist häufige Kontakte, die die Liebe stützen. Hey, alles, was du liebst, ist sichtbar in deiner Agenda. Deine Agenda lügt nicht. Und wenn der Jesus nie vorkommt, ich kann nicht eine Liebesbeziehung mit meiner Frau pflegen, wenn wir nicht immer wieder Qualitätszeiten haben. Ein dritter Bereich ist soziale Kompetenz. Es ist eine Struktur von ihrer Liebesbeziehung, die mega wichtig ist. Was meine ich damit? Es ist das Gegenteil von narzisstischen Veranlagungen. Weißt du, ich bin manchmal mit Leuten unterwegs. Ich habe die Tage einen Tagebucheintrag gelesen, von einem früheren Jahr, als ich mit Leiter unterwegs war. Und nach etwa 24 Stunden bin ich 24 Stunden mit Leiter unterwegs. Es hat mir noch nie eine Frage gestellt. Das war einfach eine Bemerkung. Ich habe gemerkt, okay, das ist auch nicht das Interesse in meinem Leben. Also, darf auch sein. Aber es ist jetzt auch nicht gelebte Liebe. Weißt du, Sozialkompetenz heisst, ich befasse mich mit dem anderen befassen. Liebe zu Jesus bedeutet, ich frage mich, was hat Jesus eigentlich gern? Wie geht es eigentlich ihm? Und die Bibel verratet uns zwei spannende Geschichten und noch mehr. Eins, dass Gott sehr gern eine Vorliebe hat für Worship. Sozialkompetenz heisst, es interessiert mich, was er gerne hat. Also, wenn wir eh nachgehen und ich sage, hey, ich gehe einfach mega gerne scheinen. Meine Frau kommt auch mit, aber findet es nicht einfach immer der Burner. Aber wir gehen einfach 365 Mal scheinen, weil ich das richtig cool finde. Dann würde sie irgendwann sagen, hey, sorry, so läuft es echt nicht. Das ist nicht Sozialkompetenz. Sondern es ist ziemlich Egoismus, den du da pflegst. Und ich soll dabei einfach mitspielen und dich ein bisschen glücklich machen. Und darum hat Gott uns gewisse Sachen verraten. Das Zweite, was er uns verraten hat, ist, dass er eine mega Leidenschaft hat für Menschen, die am Daten sind mit ihm oder noch nicht am Daten sind. Und er hat gesagt, tut alles dafür, damit Menschen mich lernen kennen. Das ist Sozialkompetenz. Ich frage mich, was ihn beschäftigt. Und das Vierte, was so eine Struktur kann sein. Das klingt mega geschwollen, wechselseitige Selbstoffenbarung. Das klingt fast, wie ich Psychologe wäre. Bin ich nicht. Wechselseitige Selbstoffenbarung bedeutet, du fast immer wie mehr von deinem Herz verteilen. Beispiel. Kürzlich habe ich ein Foto vorgenommen aus unserer alten Zeit und zu meiner Frau gesagt, leck, da die Frise. Oder dann ist es. Das finde ich jetzt schon scheisslich. Dann sagt sie, was, ist es wahr? Aber dann ist gesagt, du gefällt dir. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich noch nicht dafür gehabt zu sagen. Heute ist alles gut. Heute alles gut. Also wir müssen noch nicht Sorgen machen um uns. Aber verstehst du, weißt du, was Selbstoffenbarung ist? Du wirst immer ehrlicher. Du wirst immer ehrlicher. Am Anfang bist du mit den Schwiegereltern am Tisch und die fallen Koriander über das Essen und denkst, shit, nochmal. Aber du sagst, ja, das ist mega fein. Nach einem halben Jahr sagst du, aber sorry, das grüne Kraut. Hast du nicht das Gefühl, das gehört eigentlich in Grünabfuhr? Genau. Und das ist Selbstoffenbarung. Du fährst an, dein Leben. Und genau das will Jesus so mit uns. Er will immer wie mehr Leben von ihm offenbaren. Aber das bedeutet auch, ich teile immer mehr, was ich ehrlich empfinde. Dass ich ehrlicher werde zu ihm. Und das schockt ihn nicht, sondern es gibt eine tiefe Liebe. Und darum meine Frage an uns. Wo stehst du? Wo stehe ich in dieser Liebesbeziehung zu Jesus? Vielleicht bist du heute Abend ja einfach am Daten. Du bist erst gerade am herausfinden, ob der Gott etwas kann sein für dich oder nicht. Vielleicht ist heute Abend der Schritt, wo du sagst, ich will eine Beziehung starten mit dir. Ich will heute Ja sagen zu dir. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich bin schon lange mit dem Jesus unterwegs. Wir haben sogar geheiratet. Ich bin getauft, ja. Das gefeiert. Wir dürfen erleben, wie Menschen durch unser Leben wieder dürfen den Jesus lernen kennen. Aber bist du da und sagst, in diesen Tagen, wo die Liebe hat abgenommen, hatte ich keine Struktur gehabt, um in dieser Liebe zu bleiben. Vielleicht ist einer von diesen vier Schritten und vielleicht etwas ganz anderes. Da, wo du sagst, hey, ich will es wieder neu. Es heisst, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist nicht eine Produktivität, die du jetzt wieder anlassen musst, sondern es ist an dem Moment, wo du darfst kommen und sagen, Jesus, ich will eine Liebesbeziehung mit dir. Nicht so eine abgestandene Sache, sondern eine, die brennt. Ich habe ein Gebet mitgenommen für alle die, die heute Abend sagen, heute Abend ist der Moment, wo ich die Liebesbeziehung mit Jesus starten will. Und zwar das erste Mal, wo ich vom Daten zur echten Beziehung komme. Aber vielleicht könnte es auch ein Gebet sein, wo du sagst, ich komme zurück. Hey, die räumliche Nähe, ich bin so abgelenkt, oft so verwirrt. Und oft ist es einfach, jetzt muss ich den Gott noch lieben. Und ich nehme mir gar nicht Zeit, zu überlegen, wie er mich eigentlich liebt. Ich empfinde, dass der Abend ein Abend ist von Erfrischung. Weißt du, wenn so ein Ehepaar aus Ehetagen zurückkommt, wo sie dann richtig strahlen und dann wieder anlächeln. Und wieder irgendwo ehrlicher waren, weil sie vielleicht gegenseitig Sachen geteilt haben, wo sie die gegenseitige Selbstoffenbarung oder sehr räumliche Zeiten hatten, was sie gemerkt haben. Haben wir dann wirklich gern. Das ist ansteckend. Und Gott hat das Ziel mit unserem Leben, dass wir ansteckend sind für andere. Er hat nicht einfach irgendwo eine Beziehung, die so ein bisschen dahin plätschert und irgendwie wird es halt mit der Zeit ein bisschen fad. sondern er will eine Beziehung, die lebt. Weil seine Beziehung zu uns lebt, pulsiert. Seine Liebe und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das musst du dir mal geben. Es ist jeden Morgen neu. Und er sehnt sich, dass wir uns alle beschenken für die Beziehung mit ihm. Darf ich die Band bitten, vorzukommen? Und wir wollen einfach einen Moment noch still sein, wo du hier darfst reinhören. Was ist für mich dran? Wie kann ich fokussiert und in Liebe leben mit meinem Jesus? Danke, Vater, dass du uns immer gern gehabt hast. Deine Liebe ist so krass, dass sie nicht einmal abhängig ist von unserem Verhalten. Du hast nicht gesagt, ich will mit euch wohnen, wie ihr alles auf der Reihe habt, sondern du hast ein Zelt aufstellen. Also ein Merkmal, ich will so nach sein, wie ich es so gerne habe. Ich danke dir, dass ausgerechnet dann, wo du, Jesus, am Kreuz gestorben bist, in diesem Zelt die letzte Hülle gefallen ist. Diese Hülle, dieser Sichtschutz vom Allerheiligsten, der hinterste Teil, der ist in diesem Moment runtergefallen. In diesem Moment ist er verschrissen worden, unbrauchbar gemacht worden, weil du damit hast gesagt, hey, ich habe meinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt. Aber jetzt ist es möglich, dass wir wieder in einer richtigen Liebesbeziehung leben. Wo wir nicht einmal mehr Zeltplachen trennt zwischen euch und uns und mir. Ich danke dir, Jesus, dass du bist gekommen, dass du geliebt hast, auch wenn du bist abgelehnt worden. Wo man dich angespäut hat, hast du nicht zurückgeschlagen. Wo man dir eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt hat und das Blut raus ist gekommen, hast du dich dem nicht entzogen, sondern hast gewusst, es ist Ausdruck von dieser krassen Liebe. Eine krasseste Liebe, die die Welt schon noch nie gesehen hat. Und du hast gesagt, du wärst mich davon lieben, da wird mein Gott, mein Vater und ich werden eine Wohnung neben ihm. Wir werden einziehen in sein Leben. Ich danke dir für das Wunder, das passiert in unserem Leben, dass das möglich ist geworden. Danke für die krasse Liebe, die nicht einfach irgendwo so eine nette Geschichte ist, eine Romanze aus alten Tagen, sondern die Romanze ist jeden Tag neu. Und du hast es mehr als verdient, dass man dich liebt. Und du hast gesagt, ich gebe euch sogar alles, dass ihr mich lieben könnt. Und ich danke dir, dass wir heute Abend dürfen beten, dass die Beziehung zu dir gestärkt, erfrischt und erneuert wird. Und beten speziell, es gibt für Leute, die hier sind, und den Jesus noch nie persönlich eingeladen haben, die die Aufforderung, kehre dich um zu ihm, schenke ihm die Aufmerksamkeit, den Jesus, der alles hat da für dich, der das Umkehren noch nie gemacht hat. Danke, Jesus, für das Gebet, das uns hilft, das zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du merkst, du bist heute Abend da und das Umwenden zu Jesus hast du noch nie gemacht. Du willst heute Abend vom Daten zur Beziehung kommen. Dann lade dich jetzt ein, das Gebet mit mir zu beten, das eingeblendet ist. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Heiliger Geist, komm, erfülle, führe und begleite mich. Amen. Und ich danke dir für den Moment, wo so lebensentscheidend ist. Wo Menschen sich umwenden und dich empfehlen. Und zu Kindern Gottes werden. In die Beziehung mit dir, Vater, reingeführt werden. Mit dir, Jesus, als unser Freund. Mit dir, Heiliger Geist, als unser Tröster, als unser Leiter. Danke für den Moment, wo du sagst, in diesen Momenten, da geht der Himmel durch vor Freude. Weil Menschen sind heimgekommen. In der Beziehung mit dem Gott, der immer sie gerne hatte. Was er einzigartig gemacht hat, gekämpft hat um die Aufmerksamkeit. Und jetzt haben sie ihnen sie geschenkt. Danke vielmals. Danke vielmals auch für die, die da sind und sagen, ich habe ihm es einmal geschenkt. Aber ich möchte heute Abend einen Abend vor Erneuerung. Am 5. Dezember 2025 komme ich zurück in die Liebe. Du hast mir die Augen geöffnet, wie gerne dass du mich eigentlich hast. Es tut mir leid, dass ich das so lange ignoriert habe, dass es normal ist geworden, dass ich gleichgültig bin geworden. Komm, Heiliger Geist, erneuere du. Komm, Heiliger Geist. Das Ministry-Team hat noch das Gefühl gehabt, dass Leute da sind, die sagen, eigentlich habe ich Durst. Durst nach dieser Liebe, ich will es wieder. Die Bibel sagt, wer dürstet, der soll zu ihm kommen. Bei ihm ist das lebendige Wasser. Bei ihm ist die Liebe abzuholen. Es braucht einfach immer wieder unsere Hingabe und unsere Kapitulation. Ich sage, ich kann es nicht. Ich glaube, dass jemand auch da ist oder verschiedene da ist, das war schon ein weiterer Eindruck gewesen. Und sagen, ich will zurück an den Tisch. An den Tisch mit meinem Gott. Und das war das Bild da, dass wir unser Mäntel abziehen sollen von unserer Geschäftigkeit. Und an den Tisch sollen hocken heute Abend. Und dass Gott will erneuern, unsere Beziehung zu ihm. Der Eindruck war noch, dass es ein Abend wird, wo eine neue Dimension von Frieden kommt. Ehrlich das, was ich dann an diesem Sonntag erlebt habe, als ich dann endlich den blöden Kampf aufgegeben habe, ist so ein Frieden gekommen. Er ist da. Er hat mich gern. Und ich genau. Danke vielmals. Schon der Eindruck war, dass eine Mutter da ist, die sich sorgt, auf immer wieder Sorgen macht um die ganze Erziehungsgeschichte. Und auch viel Vorwürfe. Komm einfach zu Jesus. Und wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir die Schritte dürfen gehen, die jetzt parat sind. Hinten nachher, auf meiner rechten Seite, ist das Ministry-Team. Das sind Leute, die eine Band haben, die sich vorbereitet haben im Gebet, die einen gewissen Weg von Ausbildungen gemacht. Die sagen, wir sind einfach da, um so Leute einfach zu segnen. Segnen ist etwas Gutes aussprechen vom Himmel. Zu beten, dass Liebe erneuert wird. Ich glaube auch, dass es ein Abend ist, wo Ehen erneuert werden, die abgehalten sind. Lass unbedingt für dich beten. Und natürlich für all die körperlichen Anliegen, nicht nur für die, die Erich aufgerufen hat, und alles andere, ist noch der Eindruck von einem Magen, der am Leidzweck ist, lass unbedingt für dich beten. Aber auch einfach Gebet in Empfang nehmen, dass die Liebe, das frische Wasser uns erneuert. Pulsierende Liebesbeziehung zu Jesus wieder darf stattfinden. Darum, ich lade euch ein, zusammen aufzustehen, den Gott anzubeten, eines von seinen Lieblingssachen, wo wir schon wissen, dass er es gerne hat. Und während dieser Zeit darfst du gerne aus der Reihe raus für dich beten hingernachher. Oder kannst du einfach da sein und geniessen. Oder vielleicht bist du da und sagst, ja, das Gebet wird zuerst mal gebetet. Dann lade ich dich speziell einladen. Ich gehe unbedingt noch hingern, um die Freude zu teilen. Das ist so ein entscheidender Moment.